ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Ja, das heißt, es muss irgendeinen Nutzen haben und es muss irgendeinen Wert haben. Ich glaube, dass es nach wie vor aber zu wenig Verständnis dafür gibt, wie wertvoll Schlaf tatsächlich ist, also in der Wertigkeit. Wir sind nämlich schon sehr gut darin, Schlaf zu opfern für andere Dinge und unterschätzen vielleicht die langfristige Wirkung von Schlaf.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute, liebes Publikum, geht es um das Thema Schlaf. Und ich kann Ihnen jetzt schon garantieren, Sie werden mir sicher nicht einschlafen, denn es ist ein durchaus spannendes Thema und zwar mit dem klinischen Psychologen und Arbeitspsychologen Luca Merl, MSc. Er hat vorhin hier am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried einen Vortrag gehalten mit dem klingenden Titel Schläfst du schon oder grübelst du noch? Und lieber Luca, da kommen wir jetzt gleich mal zur ersten Frage. Das mit dem Grübeln, das ist ja immer so eine Sache, mir kommt das bekannt vor. Kommt dir das jetzt eigentlich auch bekannt vor?
Das Grübeln?
Ja, vor dem Schlafen vor allem.
Natürlich. Total. Also die wichtigste Grunderkenntnis beim Thema Schlaf ist, dass vieles normal ist. Mhm. Und die Erkenntnis, dass was normal ist, ist schon in der Regel sehr entlastend, weil man relativ schnell abdriftet in das Gefühl, um Himmels Willen, bin ich der Einzige, dem es so geht, warum kann ich nicht schlafen?
Ja.
Und das ist ein problemzentriertes Denken und das brauchen wir eigentlich nicht. Also es ist ganz normal, dass es Nächte gibt, wo man nicht schlafen kann, weil das Hirnkastel eingeschalten ist. Das gehört dazu zum Leben. Wie man damit umgeht langfristig, das ist eine andere Frage.
Das ist eine andere Frage. Ich möchte mal generell das Thema Schlaf beleuchten, insofern, weil man dann sagt, naja, gesunder Schlaf ist das A und O. In meine, was weiß ich, wie viele Podcasts ich schon gemacht habe, ist über Bewegung, Sport, Ernährung und dergleichen und vor allem auch gesunder Schlaf. Wie wichtig ist denn gesunder Schlaf?
Naja, du sagst das eh schon, es ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Ja, das heißt, es muss irgendeinen Nutzen haben und es muss irgendeinen Wert haben. Ich glaube, dass es nach wie vor aber zu wenig Verständnis dafür gibt, wie wertvoll Schlaf tatsächlich ist, also in der Wertigkeit. Wir sind nämlich schon sehr gut darin, Schlaf zu opfern für andere Dinge und unterschätzen vielleicht die langfristige Wirkung von Schlaf. Also wenn ich aus der schlafwissenschaftlichen Perspektive spreche, dann sage ich, unterschätzt nicht die Macht des Schlafes. Es ist so ein wertvolles, kostenloses, gutes Medikament, wenn man so will.
Mhm. Was macht denn Schlaf mit uns, gesunder Schlaf?
Ja, also wenn wir gesund schlafen, dann hat Schlaf vielseitige Effekte. Zum einen ist er natürlich essentiell für die Regeneration unseres Körpers. Das heißt, dass wir lang und gesund leben, ja, vielleicht die Betonung sogar auch lang leben. Wenn wir zu wenig schlafen, dann verkürzt es unsere Lebensdauer. Das zweite ist, dass es wichtig ist, damit wir klar und gut denken können. Das heißt, unser Gehirn braucht den Schlaf zur Regeneration. Ich sage immer ganz gern, in der Nacht kommt die Müllabfuhr und führt den Müll weg, den wir über den Tag sozusagen liegen lassen, wenn wir konzentriert und fokussiert denken. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass wir beim Schlaf, den können wir es zu eigen machen, wenn wir was lernen wollen. Also auch da natürlich hier der Link zum Gehirn. Und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, Emotionen zu verarbeiten. Deswegen gibt es ja die Aussage, ich schlafe noch eine Nacht drüber. Ja, da muss ich eine Nacht drüber schlafen. Und es gibt auch therapeutische Methoden in der Psychotherapie oder in Konfliktbegleitung, wo Menschen mit starken Emotionen konfrontiert sind, wo die Nacht, die Nachtruhe bewusst eingesetzt wird, um Distanz zu schaffen.
Also würdest du jetzt generell deinen Klientinnen und Klienten, aber jetzt zu unserem Publikum raten, wenn es da so ein Problem gibt oder vielleicht eine Diskussion oder ja, wie auch immer, ein Streit in der Familie oder in der Arbeit, dass man dann einmal sagt, naja, ein bisschen Distanz gewinnen und eine Nacht eben darüber schlafen.
Ja, also stimmt auf jeden Fall für Dinge, die nicht unmittelbar gefährlich sind. Mhm. Also wenn ich in einer Situation bin, wo Gefahr auf Leib und Leben ist, dann gilt das nicht.
Ja.
Aber wenn in der Regel sind wir heutzutage oft in psychischen Krisen, also wir haben irgendeine Auseinandersetzung gedanklich, wo wir sagen, wie gehe ich denn damit um? Und da ist es oft ratsam, eine Nacht drüber zu schlafen, um mehr Distanz zu gewinnen und vielleicht auch kreative Lösungen zu finden. Also wir wissen auch, dass viele sehr erfolgreiche Genies unserer Zeit, ja, Männer und Frauen, die Großes bewirkt haben, haben sich den Schlaf durchaus auch zu Nutzen gemacht, indem sie einen Block und einen Zettel neben einem Nachtkastel liegen gehabt haben. Und dann sind die Ideen gekommen, wie der Schlaf gekommen ist. Und ja, dementsprechend können wir das auch nutzen.
Jetzt gibt es ja natürlich so die einen oder anderen Mythen rund um das Thema Schlaf. wie viel Stunden Schlaf sind jetzt gesund oder wie viel Schlaf braucht der Mensch? Wann schläft man denn am tiefsten, quasi am besten? Was sind denn da so die bekanntesten Mythen, mit die du auch immer wieder konfrontiert wirst?
Naja, das kannst mich fragen. Am besten wäre wahrscheinlich, wir würden gemeinsam zu einem Stammtisch gehen, in einen Gasthäusl und fragen.
Ja, gerne, ich bin dabei.
Aber zum Thema Schlaf gibt es sicher Mythen. Was ist gesunder Schlaf im Sinne von der Schlafdauer? Mhm. Da gibt es halt unterschiedliche Strömungen. Die Schlafwissenschaft ist aber da sehr eindeutig. Ja, eigentlich der durchschnittliche gesunde Schläfer braucht 7 bis 9 Stunden Schlaf. Mhm. Also irgendwo da in der Mitte bewegen wir uns. Eine hartnäckige Überzeugung ist, dass der beste Schlaf vor Mitternacht ist. Mhm. Das ist eine Halbwahrheit. Also in der Regel sind es viele Halbwahrheiten und die Halbwahrheit ist, dass wir die meisten Leute vor Mitternacht ins Bett gehen und dementsprechend der Tiefschlaf, ja, der eher in der ersten Nachthälfte stattfindet, von dem Zeitpunkt weg, wo wir schlafen gehen, stattfindet, der findet da statt und deswegen gibt es diesen Mythos, vor Mitternacht muss schlafen gehen, aber es hat mit Mitternacht jetzt per se nichts zu tun. Und was auch ein großer Mythos ist, ist, dass je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man.
Ja.
Das ist eine feine Unterscheidung. Menschen im höheren Alter, die haben weniger Schlaffähigkeit im Sinne von dieses typische Schlafverhalten, wie wir es kennen, leg mich hin, schlafe meine 8 Stunden und dann stehe auf und bin regeneriert. Das verändert sich über das Alter hinweg, über die Lebensspanne. Also das ist auch nicht immer so, wie man es so schnell lapidar mal sagt oder hört.
Jetzt mag ich die Chronotypen einmal kurz aufgreifen. Das hört mir immer wieder gern. Bist du eine Eule oder eine Lerche? Wie schaut es bei dir aus? Wo würdest dich du jetzt zuordnen?
Ich lebe irgendwie eine Mischung, so wie es die meisten Menschen wahrscheinlich sind. Ich glaube auch, dass sich das manchmal ein bisschen lebensphasenabhängig verändert. Aber so im Ursprung bin ich eigentlich eine Lerche. Also wenn es mir gut geht und wenn ich entspannt bin, dann merke ich, bin ich eher eine Lerche.
Also ein Frühaufsteher?
Ein Frühaufsteher, genau. Das heißt, ich bin in der Früh munter, kann da gute Leistungen bringen. Das ist auch das Experiment für Menschen, die nicht wissen, was für Chronotyp sind sie.
Ja.
Wenn sie in Urlaub sind, können sie das am besten ausprobieren und spüren, weil sie den Wecker nicht brauchen, weil sie eigentlich ja keinen Zeitdruck haben, wie ich muss zur Arbeit oder ich muss zur Schule. Und dann ist spannend, was stellt sich denn ein bei mir? Und dann kann ich selber ein bisschen einen Hinweis kriegen, was für Chronotyp bin ich denn eigentlich?
Mhm. Ist es dienlich, das zu wissen? Also ich denke mal, ich würde mich definitiv als Lerche bezeichnen und ich habe das schon zu meinen Uni-Zeiten mitgekriegt. Die anderen haben spät nachts immer gelernt und ich habe mir teilweise im Wecker gestellt oder habe mir eben gar nicht stellen müssen und habe dann in den Morgenstunden gelernt. Also, dass man sich das generell, wenn man um seinen Chronotyp weiß, zunutze macht?
Ja, unbedingt. Also prinzipiell ist es immer wertvoll, Erkenntnisse über sich selbst zu sammeln. Mhm. Wenn ich weiß, was für Schlaftyp ich bin oder wann ich von meiner inneren Uhr, wie man in der Schlafwissenschaft so schön sagt, wenn ich weiß, wie meine innere Uhr tickt und wann meine Hochphasen sind, wann ich Leistung abrufen kann, wenn ich das gut weiß, dann kann ich dementsprechend auch viel mehr selbstgesteuert handeln. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe eine Prüfung oder ich muss für was lernen oder ich muss eine Leistung erbringen und ich das beeinflussen kann vom Zeitmanagement her, ja, dann lege ich mir das in die Zeiten, wo ich leistungsfähig bin. Das ist eine gesellschaftliche Diskussion natürlich auch, wenn wir an die Schule denken, die ist aktuell relativ früh in Österreich, also die meisten Schulen beginnen um 8 oder um 8 herum, manchmal ein bisschen früher.
Bei uns
früher.
Am Land sogar um 7:30.
Ja, um 7:30 am Land. Und da weiß man, für den Chronotyp eines Jugendlichen, und der Chronotyp eines Jugendlichen, der ist eher eulenlastig, ist das nicht zielführend. Und so kann man schon auch auf einer gesellschaftlichen Ebene anfangen, darüber zu diskutieren.
Weil du die Schule angesprochen hast und generell auch so ein bisschen das Lernverhalten. Ich kann mich schon noch erinnern, wann ich, das war in Schulzeiten und auch zu Unizeiten noch, dass ich mir teilweise, bevor ich ins Bett gegangen bin, im Bett selber nur mir die letzten Prüfungsinhalte angeschaut habe, bevor ich schlafen gegangen bin, weil ich einmal gehört habe, über eine Nacht kann man da noch dementsprechend, wie soll ich sagen, nachlernen. Mhm. Was hat es mit dem jetzt auf sich? War ich da völlig fehl am Platz oder wie würdest du das sagen?
Ja, also es geht immer um die Erwartungshaltung. Also diese idyllische oder romantische Vorstellung, ich box in kurzer Zeit noch sehr viel Wissensinhalte in mein Gehirn hinein und glaube dann, dass die Nacht es sozusagen so festigt, dass es dann wie ein Wundermittel funktioniert am nächsten Tag. da würde ich mich davon lösen und die Kirche im Dorf lassen.
Es hat eh nicht funktioniert übrigens.
Ja, gleichzeitig gibt es aber schon Studienergebnisse, die nahelegen, dass ich die Nacht durchaus nutzen kann oder das Nickerchen, ja, ich würde es vielleicht sogar von der Nacht ein bisschen weglösen,
okay, ja,
das Nickerchen nutzen kann, um Dinge zu festigen. Das
ja
heißt, wenn ich ein Student bin zum Beispiel oder Schüler und ich lerne für irgendeine Prüfung, dann lohnt es sich durchaus erstens zu lernen, dann dazwischen vielleicht ein Nickerchen zu machen und dann das Gelernte nochmal zu wiederholen.
Mhm.
Das zeigt durchaus positive Effekte und gleichzeitig ist es nicht sinnvoll, dass man den Schlaf opfert. Auch ganz typische Aussagen von Schülern oder Studenten sind, ja, da lerne ich dann 2 Nächte vor der Prüfung und dann ist die Sache geregelt. Das ist eher kontraproduktiv. Also da zu viel Druck aufzubauen, zu späten Abendstunden zu viel zu lernen, da wäre ich eher vorsichtig damit, auch wenn es manchmal funktioniert.
Wenn es manchmal funktioniert, natürlich abhängig, wie gut man abschneidet bei der Prüfung, aber was auf alle Fälle gegeben ist, ist der Schlafmangel. Und der ist nicht zu unterschätzen, oder?
Genau, also Schlafmangel ist in der Regel ein Problem, weil es über kurz oder lang, vor allem langfristig, gesundheitliche Risiken hervorruft. Das heißt, wie schon vorher erwähnt, wer zu kurz schläft in seinem Leben, stirbt früher.
Mhm.
Also wenn du lange leben möchtest, dann schaust, dass du genug Schlaf bekommst. Wir kennen das ja mittlerweile auch aus dem Leistungssport. Wenn du leistungsfähig sein möchtest, die Profisportler, die achten alle penibelst auf ihr Schlafverhalten.
Mhm.
Gleichzeitig ist Schlafmangel auch damit verbunden, dass wir in unserer Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Also es ist auch ein Risiko nicht nur für unsere Gesundheit, sondern unter Umständen auch eben für das Risiko anderer Personen, wenn wir Verantwortung übernehmen müssen.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel in einem pflegenden Beruf bin und ich muss in einer schwierigen Situation eine Entscheidung treffen, schnell und das Richtige tun oder genau arbeiten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ärzte denke oder Menschen, die Maschinen überwachen, die in einem Industriebetrieb und ich da Schlafmangel habe, dann kann unter Umständen ein großer Schaden entstehen und das zeigt uns auch die Geschichte der Menschheit.
Mhm. Diesen Schlafmangel, der ist jetzt erstens einmal nicht zu unterschätzen. Und was sich viele jetzt nicht so bewusst sind, ist, und vor allem mir hat die Stundenzahl dann sogar überrascht, Schlafmangel, beziehungsweise wenn man einfach nicht geschlafen hat, gleicht einem leicht alkoholisierten Zustand.
Mhm.
Okay. Und von welcher Zeitspanne sprechen wir da?
Da sprechen wir von circa 18 Stunden.
18 Stunden?
Das ist gar nicht so lang, gell?
Nein, weil das bin ja, also nein, jetzt 18 Stunden bin ich ja nur nicht munter mittlerweile, aber trotzdem, ja, also 18 Stunden ist man schnell mal munter, oder?
Naja, ich denke, ein gutes Beispiel ist, das kennt man, wenn du jemand bist, der gerne in den Süden fährt und du bist mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Viele Leute nutzen die Nacht zum Fahren,
mhm,
oder sind in der Situation, dass sie sagen, so die paar Stunden, das ziehe ich jetzt durch.
Ja.
Und die letzten Stunden, wenn es dunkel ist, insbesondere dann, gibt es häufig das Phänomen, dass man den Moment hat, dass man sagt, boah, das war jetzt aber knapp.
Mhm.
Ja, also ein beinahe Schlaf oder der sogenannte Sekundenschlaf. Und der zeigt einfach, dass wir wirklich verlangsamt sind.
Mhm.
In der Regel neigen wir, wie beim Alkohol, zur Selbstüberschätzung.
Ja.
Das heißt, wir glauben, so schlimm ist ja gar nicht.
Mhm.
Und solange nichts passiert, gilt in unserem Gehirn die Daumenregel, ja, passt ja eh.
Mhm.
Aber Faktum ist, dass es dann eben beinahe Unfälle sind oder beinahe Schäden sind, die da entstehen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also wer verantwortungsvoll sein möchte, der achtet penibelst darauf, dass er, wenn er Verantwortung übernimmt, auch auf seinen Schlaf achtet.
Und Luca, du hast zu Beginn erwähnt, das ist völlig normal, dass man einfach einmal so Zeiten und Phasen hat, wo man nicht gut schläft.
Mhm.
Ich möchte jetzt aber nur abschließend die Schlafstörungen ansprechen,
mhm,
weil die sind zwei Paar Schuhe, würde ich
ja
mal sagen, oder?
Ganz klar.
Welche Formen oder Arten gibt es denn von Schlafstörungen?
Naja, es gibt zwei Ausrichtungen, sage ich mal, jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Die eine Schlafstörung geht in die Richtung, dass du zu viel schläfst. Also es gibt auch eine sonderbare Form der Schlafstörung, die Narkolepsie,
mhm,
wo man plötzlich zusammenklappt und schläft. Ja. Die häufigsten Schlafstörungen, die wir kennen, hängen mit Schlafmangel zusammen. Das heißt, der Schlaf, so wie er natürlich ablaufen sollte, wird irgendwie unterbrochen oder er findet nicht oder zu spät statt. Die häufigste Ursache im psychologischen Bereich ist die psychophysiologische Insomnie. Und Insomnie steht für Ein- und Durchschlafstörung. Das heißt, die Leute liegen im Bett, kriegen die Augen nicht zu oder kriegen es zu, aber das Licht wird nicht angetragen, mhm, im Kopf sozusagen. Also irgendwie haben wir das Gefühl, das Radl rennt weiter. oder sie wachen auf und können dann nicht mehr einschlafen. Und das führt dazu, dass eine Angst entsteht innerlich, die einen Druck auslöst, weil man ja weiß, ich brauche meinen Schlaf zur Regeneration. Mhm. Also der Mensch weiß ja, das ist notwendig und es tut mir gut. Und wenn es nicht funktioniert, dann wird es ein Problem.
Was kann man dagegen tun? Also wenn jetzt vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam worden sind, okay, das könnte mich betreffen.
Ja, also das Erste, was man eigentlich machen sollte, ist, dass man seinen Schlaf ein bisschen beobachtet und vielleicht auch schriftlich oder digital, da gibt es mittlerweile auch Messmethoden mit Apps, die einem dabei helfen oder Sleep Tracker, dass man das ein bisschen reflektiert. Passt das, wie ich es wahrnehme, meine subjektive Einschätzung mit dem, was die Messwerte hergeben, überhaupt zusammen? Das ist ein bisschen eine Gefahr mit dem Sleep Tracker, deswegen ist es gut, wenn man sich da auch Hilfe holt und sich beraten lässt, aber in der Regel ist ein Schlaftagebuch das erste Mittel der Wahl, dass man da ein bisschen einmal ein Gefühl dafür kriegt, wie ist es denn wirklich? Ja, also zum Beispiel, wie lange liege ich im Bett und wie viel Zeit davon schlafe ich? Mhm. Dabei sollte ich aber nicht auf die Uhr schauen.
Ja, ist der Klassiker.
Genau, die Uhr ist ein gefährliches Ding bei dieser Geschichte. Vielleicht komme ich da später noch drauf zurück. Aber es geht in erster Linie mal darum, wie schaut mein Schlafverhalten eigentlich aus? Und dann kann ich mit Verhaltensmaßnahmen eigentlich ganz gute Wege etablieren, wie ich wieder zu gesunden Schlafroutinen und Verhalten komme. Da braucht es aber häufig, wenn es schon stärker ausgeprägt ist, schon eine professionelle Begleitung. Mhm. Es gibt natürlich auch die Methode der Schlafmedikamente, aber die Schlafwissenschaft ist hier ganz eindeutig. Die sind nur zweite Wahl. Mhm. Und das ist in der Medizin fast eine Sondergeschichte. Das finde ich das Tolle beim Schlaf. Da können wir mit den richtigen Verhaltensweisen eigentlich ganz viel machen.
Du hast die Uhr schon ein bisschen angesprochen. Da sollte man nicht drauf schauen. Ich kenne es von mir.
Ja.
Ich kann nicht schlafen, dann schaue ich auf die Uhr, denke mir, jetzt sind es nur noch, keine Ahnung, 4-5 Stunden Schlaf. Mhm. Und dann ist jeglicher Schlaf passé gefühlt.
Genau, das ist eben genau das Paradebeispiel, das du gerade erwähnt hast. Die Uhr ist ein Taktgeber. Es ist ein Signal, das unser Organismus, unser Gehirn aufnimmt. Und in unserem Gehirn gibt es einen Kern, der dafür zuständig ist, dass unsere innere Uhr funktioniert. Und diese innere Uhr, die wir haben, die orientiert sich an Takt und Signalgeber. Der wichtigste Signalgeber, den wir haben, ist das Tageslicht. Das heißt, Lichtquellen beeinflussen uns und unseren Organismus dabei, dass er sagt, jetzt ist Zeit zum Schlafen und jetzt ist Zeit zum Wachsein und zum Aktivsein. Mhm. Ein weiterer Taktgeber ist die Uhrzeit. Das heißt, wir leben, unser Leben in unserer Gesellschaft ist ausgerichtet an Zeit. Und Zeit macht etwas mit uns, Zeitempfinden. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe und auf die Uhr schaue, das ist das eine, das ist nur unproblematisch. Aber zwischen der Zeit, wo ich im Bett liege und eigentlich schlafen möchte, weil ich müde bin, und der Zeit, wo ich aufstehen muss, sollte ich die Uhr vermeiden. Mhm. Weil es dazu führt, dass in meinen Gedanken dann vielleicht ein Druck ausgelöst wird, weil ich einen Signalgeber mir zur Hilfe nehme, der mir sagt, so steht es um deinen Energiehaushalt. Und das braucht es in der Zeit nicht. Also es ist besser, dass man die Uhr, sie darf im Nachtzimmer, also am Nachtkastel stehen, dass man die aber weglässt, diesen Blick.
Ja, lieber Luca, es ist so ein spannendes Thema und wir sind zeitlich schon so fortgeschritten, aber es betrifft halt quasi uns alle. Mhm. Abschließend möchte ich noch gern von dir wissen, gibt es was du unserem Publikum noch so mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das Grundcredo bei solchen Dingen aus meiner Sicht ist, Extreme sind gefährlich. Das heißt, wenn ich mich zu viel mit etwas beschäftige und zu verbissen bin, etwas zu optimieren zu wollen, dann könnte das eine Gefahr darstellen. Gleichzeitig, wenn ich es zu locker nehme und sage, das ist eh alles kein Problem, wird schon passen, dann könnte es auch gefährlich sein. Und auch zu viel Schlaf, Fokussierung und zu wenig Schlafen, das sind beides gefährliche Dinge. In dem Sinn, die Mitte ist eigentlich das, was unserem Organismus gut tut, weil dann sind wir im Gleichgewicht.
Ja, Luca, dann sage ich vielen herzlichen Dank für all die Informationen. Ich bin mir sicher, da hat sich jeder was mitnehmen können.
Sehr gerne.
Definitiv, dass ich nicht mehr auf die Uhr schaue, wenn ich nicht schlafen kann. Und ansonsten, es ist jetzt auch schon so eine Tageszeit oder eher Nachtzeit, wo ich dann sagen kann, vielen herzlichen Dank und in diesem Sinne, gute Nacht.
Danke, gute Nacht dir auch.